Das Thema für die Predigt haben Sie ja schon zu Anfang in dem Begrüßungsinterview gehört. Noch einmal zur Erinnerung, warum machen wir, was wir machen? Ich würde gern zu Anfang sagen und erklären, wie ich auf dieses Thema und auf diese Frage gekommen bin. Einige andere auch aus Burgdorf sind mit mir zusammen vor einigen Wochen in Willingen im Sauerland gewesen bei dem Zukunftskongress vom Gnadauer Gemeinschaftsverband. Für die, denen das nicht so vertraut ist, das ist der Dachverband von den verschiedenen landeskirchlichen Gemeinschaften in Deutschland und auch in den deutschsprachigen Nachbarländern. Bei diesem Zukunftskongress mit dem Namen Upgrade, da war es so, dass mich eine Frage besonders angerührt, angesprochen hat. Das ist ja so bei so einem Kongress, da hört man ganz viel Gutes, aber man hat oft auch das Gefühl, man kann gar nicht so viel aufnehmen und dann auch wirklich zu Hause weiter bedenken, wie man es gehört hat. Aber mir geht es so, es gibt dann besonders wichtige Gedanken oder besonders wichtige Anstöße, die vergesse ich nicht, die beschäftigen mich weiter. Und in einer Programmeinheit wurde diese Frage gestellt, warum machen wir eigentlich, was wir machen? Und ich hatte das Gefühl, diese Frage ist so wichtig, das lohnt sich für alle Gemeinschaften in den verschiedenen Orten in unserem Hannoverschen Gemeinschaftsverband, drüber nachzudenken. Und ich habe dann für mich beschlossen, wenn ich in Zukunft irgendwo eingeladen werde bei uns im Verband und nichts anderes steht wichtig auf der Tagesordnung, dann sage ich etwas zu diesem Thema. Nun sind Sie hier in Burgdorf die Ersten, die etwas zu diesem Thema hören, weil es bisher keine Gelegenheit dazu gab. Ich habe drei Gedanken dazu. Als erstes möchte ich gern mit Ihnen zusammen überlegen, möchte ich Ihnen gern sagen, was mir auffällt als Antwort auf diese Frage. Man könnte ja sagen, in einer christlichen Bewegung, wie das bei den landeskirchlichen Gemeinschaften ist, wir machen das wegen Jesus. Da ist dann kaum jemand, der widerspricht und sagt, das ist verkehrt, muss man noch ganz anders begründen, muss man noch ganz anders sagen. Aber es kann passieren, dass sich im Laufe der Jahre, das bleibt natürlich das große Thema, es geht um Jesus, aber dass sich andere Gedanken, andere Beweggründe darunter mischen. Und wenn es nicht so gut läuft, dann werden diese anderen Gründe und Motivationen wichtiger als das, was eigentlich mal am Anfang gestanden hat. Ich möchte drei solche Möglichkeiten, solche anderen Motivationen nennen. Es könnte sein, dass wenn man ehrlich in sich selber reinhorcht, man sagen muss, ich mache das aus Gewohnheit, weil ich irgendwann mal in diese Gemeinschaft hineingewachsen bin. Meine Eltern sind schon zur landeskirchlichen Gemeinschaft gegangen, meine Großeltern auch schon und ich hatte als Kind gar keine Wahl. Oder jemand anders sagt, ich habe jemand geheiratet aus der landeskirchlichen Gemeinschaft und ich wäre gar nicht zum Heiraten gekommen, wenn ich nicht auch ein inneres Ja nicht nur zu diesem Mann oder zu dieser Frau gesagt hätte, sondern wenn ich nicht auch ein Ja zur landeskirchlichen Gemeinschaft gesagt hätte. Oder bei anderen ist es vielleicht so, dass sie durch Freunde hier reingekommen sind und irgendwann ist ihnen mal deutlich geworden, außerhalb dieser Gemeinschaft habe ich eigentlich gar keine Freunde mehr. Das ist sozusagen mein Freundeskreis, mein Umfeld. Hier fühle ich mich wohl und deswegen aus Gewohnheit ist das immer weitergegangen. Ich sage das jetzt nicht, weil ich denke, es ist verkehrt. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das mal klar machen, dass diese Gewohnheit vielleicht wichtiger werden kann als das, was mal am Anfang gestanden hat. Ein zweiten Grund, warum man in der landeskirchlichen Gemeinschaft dabei ist, das wäre nicht, wie ich eben gesagt habe, aus Gewohnheit, sondern aus Angst. Weil wir Angst haben oder weil ein einzelner Mensch Angst hat, dass Gott irgendwann mal nicht mehr Ja, sondern Nein zu ihm sagt, weil er in der christlichen Gemeinschaft, in der christlichen Bewegung nicht mehr dabei gewesen ist. Auf der Rückfahrt vom Kongress in Willingen habe ich mit zwei Predigern aus einem ganz anderen Gemeinschaftsverband zusammengesessen und wir kamen auf alles Mögliche zu sprechen und irgendwann waren wir dabei, dass die beiden sagten, zu Anfang, als wir Jugendliche waren und dann auch die ersten Jahre in unserem Erwachsenenleben, war das, was uns angetrieben hat, dass wir Angst hatten, am Ende unseres Lebens mal verloren zu gehen. wenn wir nicht so leben, wie Gott das von uns erwartet und wenn wir unser Leben ihm nicht anvertrauen. Und sie sagten, wir waren von der Angst bestimmt, nicht von der Freude darüber, dass Gott es gut mit uns meint, nicht von der Freude darüber, dass wir Jesus so wichtig sind, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, sondern es war die Angst, es könnte am Ende unseres Lebens schiefgehen. Und dann sagten sie, wir haben das als eine große Befreiung erlebt, als wir entdeckt haben, wie das mit Gottes Gnade ist, dass wir zuletzt nicht Angst vor Gott haben müssen, sondern uns über seine Liebe freuen können. Dann gibt es noch einen dritten möglichen Grund, warum man das macht, was man macht, nämlich aus Sorge. Dass man um sich herum guckt und sagt, unsere Gesellschaft ist immer weniger von christlichen Werten geprägt und wenn ich und die anderen in der Gemeinschaft, wenn wir uns nicht dafür stark machen, dann gehen diese christlichen Werte in unserer Gesellschaft völlig verloren. Und vielleicht im schlimmsten Falle irgendwann denkt kaum noch einer an Gott. Und man möchte bald sagen, der arme liebe Gott, wenn wir nicht aufpassen, dann denkt keiner mehr an ihn. Das ist auch ein edles Motiv, wenn man von sich aus sagt, ich möchte in meiner Umgebung, in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass die guten Werte der Bibel nicht in Vergessenheit geraten. Aber wenn es alles ist, wenn das ist, das Entscheidende ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Jetzt am Ende dieses ersten Gedankenganges die Frage an Sie, haben Sie zwischendurch, während ich die verschiedenen Gedanken genannt habe, mal überlegt, warum sind Sie heute hier? Warum arbeiten Sie in der landeskirchlichen Gemeinschaft mit? Warum sind Sie dabei? Warum gehören Sie zu einem Hauskreis? Vielleicht ist es noch was ganz anderes, nämlich der Gedanke, es gibt schon so lange eine landeskirchliche Gemeinschaft in Burgdorf, das muss doch weitergehen. Und wenn wir uns nicht drum kümmern, wer soll es denn sonst machen? Ich möchte uns als zweites in eine Szene im Neuen Testament hineinnehmen. Da geht es genau um unsere Frage. Da geht es genau um unser Thema. Ich lese zunächst mal diesen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit Jesus. Da fragte Jesus die 12 Jünger, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Soweit dieser Abschnitt. Ich möchte das ein wenig genauer mit Ihnen betrachten, was da in dieser kurzen Situation zwischen Jesus und den Jüngern sich ereignet. Zunächst mal wird ganz lapidar festgestellt, da sind viele, die sind mit Jesus unterwegs gewesen, wie die Jünger auch und wie andere auch, und die sagen plötzlich, jetzt reicht's, jetzt machen wir nicht mehr mit, jetzt gehen wir andere Wege, jetzt sind andere Dinge in unserem Leben wichtig geworden. Die waren ursprünglich mal fasziniert gewesen von Jesus, von seinen Worten, wie er direkt wichtige Dinge des Lebens angesprochen hat. Und sie waren beeindruckt gewesen von den Wundern, die er getan hat. Sie hatten miterlebt, dass jemand, der krank war, der lahm war, nicht gehen konnte, plötzlich sich wieder bewegen konnte auf den eigenen Füßen. Und nun, das kann man nachlesen, das ist hochinteressant, in dem Kapitel vorher geht es darum, dass Jesus ihnen auseinandersetzt, wer er eigentlich ist, dass er nicht nur gute Worte für unser Leben hat, dass er nicht nur helfen kann, wo menschlich gesehen keine Hoffnung mehr ist, sondern er hat ihnen gesagt, dass er von Gott kommt, dass er von Gott in diese Welt hineingekommen ist. Und da haben einige das Gefühl, jetzt übertreibt er, jetzt überzieht er. Das ist zu viel. Ein Prophet, okay, das passt. Jemand, der Wunder tut, so einen können wir immer gebrauchen. Jemand, der uns Lebensweisheiten mitteilt, das ist auch wichtig. Aber dass er behauptet, er kommt direkt von Gott, das ist zu viel des Guten. Und sie sagen, wir wollen nicht als fromme Spinner enden. Ich sage es mal im Rückblick auf meine Teenagerzeit im Jugendkreis, das war bei anderen auch so. Manchmal sind das ja ganz irdische, menschliche Motive, warum man als Jugendlicher in den Jugendkreis geht. Man hat als Junge noch keine Freundin und da sind nette Mädchen im Jugendkreis oder umgedreht auch. Man hat als Mädchen noch keinen Freund und da sind, meist sind die Jungen ja ein bisschen weniger, aber da sind interessante Jungen drin. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man das Gefühl hat, nee, ich möchte nicht mein Leben lang als frommer Spinner angesehen werden, als jemand, der die Beine nicht mehr richtig auf der Erde hat. Und dann macht man einfach nicht mehr mit, weil man so extrem nicht werden wollte. Wie reagiert Jesus nun? Das Interessante für mich ist, Jesus sagt nicht, jetzt lasst mich doch bitte nicht allein. Ich habe mich auf euch verlassen, ich zähle auf euch. Und wenn ihr nicht mehr mit mir unterwegs seid, wer soll es denn sonst machen? Wir haben uns doch so viel vorgenommen, lasst mich doch bitte nicht allein. Sondern Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, wollt ihr auch weggehen? Ihr habt die Freiheit. Wenn ihr wollt, ihr könnt was ganz anderes machen. Ich dränge euch nicht, ich zwinge euch nicht und ich versuche euch nicht zu beschwatzen, dass ihr weiter mit mir geht. Und in dieser Unsicherheit ist Petrus der Erste, der was sagen kann, der Worte findet für das, was in ihm selber vorgeht. Und der sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Anders gesagt, er sagt, was sollen wir denn stattdessen machen? Und uns nur um unsere Familie kümmern und uns irgendwann an unseren Enkelkindern freuen? Ich mache das nicht madig, das ist schön und wichtig, wenn man Zeit für seine Enkelkinder hat. Aber wenn man nur in Familie macht, da haben die das Gefühl, das wäre ein bisschen wenig. Oder sollen wir für unser Hobby leben? Das ist schön, wenn man zur landeskirchlichen Gemeinschaft gehört und trotzdem noch ein Hobby hat, egal was das ist. Angeln oder Radfahren oder Fußball oder ich weiß nicht was. Aber nur Hobby, da hätte ich selber das Gefühl, das ist ein bisschen wenig. Das macht einen innerlich, mich jedenfalls, das macht mich innerlich nicht so richtig satt. Oder eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, Karriere machen. Irgendwann ist man dann da angelangt, wo man immer hin wollte beruflich. Und man merkt, es wird kühler um einen herum. Man hat all das Geld, was man verdienen wollte. Aber viele Freunde hat man auf dem Weg auch verloren. Die Jünger sagen, nein, wir können nicht mehr hinter das zurück, was wir mit dir erlebt haben. Du hast uns einen so weiten Horizont aufgerissen, das können wir nicht alles beiseite lassen, das können wir nicht alles hinter uns lassen. Und dann sagt er positiv, was ihm im Blick auf Jesus wichtig ist. Er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Anders gesagt, das, was wir bei dir gehört haben, das haben wir noch nirgendwo anders gehört. Das haben wir in unserer Familie nicht gehört, das haben wir bei den Rabbinern, die uns Religionsunterricht gegeben haben, nicht gehört. Und das haben wir, wenn es eine Schule gab in der Zeit, das haben wir in der Schule auch nicht gehört. Was war das denn, was sie von Jesus gehört haben? Sie haben von ihm gehört, dass jeder von ihnen in Gottes Augen so wichtig ist, dass in dem Augenblick, wo ein Mensch, der Gott den Rücken zugekehrt hat, der gedacht hat, es geht auch ohne Gott, dass in dem Augenblick, wo ein Mensch zu Gott zurückfindet, im Himmel eine große Party stattfindet, weil Gott sich so darüber freut, dass ein Mensch, der ihm den Rücken gekehrt hatte, wieder zu ihm zurückfindet. Und dann hatten sie mitbekommen, was eben schon zwischen den Sätzen angeklungen ist, dass ihr Leben in Gottes Augen einen ewigen Wert hat. Er sagt, Petrus, Worte des ewigen Lebens haben wir von dir gehört. Und noch etwas anderes hatten sie von Jesus gehört, dass es für jeden von ihnen am Ende ihres Lebens, wenn sie einmal gestorben sind, bei Gott ein ewiges Zuhause gibt. Und deswegen sagt er, du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast uns Worte gesagt, die wir nirgendwo anders gehört haben, die uns einen völlig anderen Horizont aufgetan haben. Und dann sagt er noch mehr dazu und sagt weiter, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Anders gesagt, da, wo wir es mit dir zu tun bekommen haben, wo wir in deinen Einflussbereich gekommen sind, da haben wir etwas vom Himmel auf der Erde gespürt. Ich möchte das gern mit einem Beispiel unterstreichen. Ich habe ein einziges Buch bei mir zu Hause im Regal, das stammt vom Papst, also nicht von dem aktuellen Papst, sondern von dem Vorgänger, also von dem deutschen Papst. Das hat er nicht selber geschrieben, sondern das ist in Interviewform mit einem Journalisten entstanden. Und der hat ihm viele interessante Fragen gestellt. Und eine Frage hat mich dabei besonders gepackt. Dieser Journalist hat gesagt, mein Sohn, der fragt mich manchmal, Papa, wie sieht Gott eigentlich aus? Was würden Sie dazu sagen? Fragt er den Papst. Und dann sagt der Papst, ich würde ihm sagen, er soll sich Jesus anschauen, wie Jesus gelebt hat, was Jesus gesagt hat und sich klar machen, Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist gemeint in dem Augenblick, wo Petrus sagt, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wo wir dich kennenlernen, da verstehen wir, wer Gott ist und wie Gott zu uns steht und was Gott mit unserem Leben vorhat. Überlegen Sie einmal, ich habe ja eben schon mal gefragt, als es um das ging, was uns selber innerlich bewegt, was Sie im Augenblick sagen würden, warum Sie das machen, was Sie machen. Jetzt möchte ich Sie bitten, überlegen Sie ein zweites Mal, im Blick auf den Glauben, im Blick auf Jesus, was hat Sie in besonderer Weise innerlich berührt? Was hat Sie getroffen, in besonderer Weise angeregt? Also im Grunde die gleiche Frage, auf die Petrus hier antwortet, wo Jesus sie indirekt stellt. Ich möchte es gern von mir sagen, damit Sie zumindest ein Beispiel vor Augen haben. Ich habe als Schüler einmal in einem Evangelisationszelt einen Vortrag gehört zu dem Thema das Weltall und der liebe Gott. Da habe ich erst mal etwas begriffen, was mir in der Schule nicht so klar geworden ist. Da habe ich vielleicht gerade gefehlt oder nicht aufgepasst, als das dran war. Nämlich, wie unendlich weit der Kosmos ist, in dem wir leben. Also nicht nur die Erde, sondern alles, was so drumherum ist. Und dass die Erde gar nicht der Mittelpunkt ist. Wir denken ja immer, wir sind in der Mitte, sind wir gar nicht. Wir sind irgendwo am Rande. Und dass ich im Grunde genommen viel weniger bin, als ein kleines Sandkorn irgendwo an einem Strand, wenn ich den großen Kosmos anschaue. Und dann wurde erläutert, die Bibel behauptet, dass Gott an jedem von uns ein persönliches Interesse hat, weil er ihn oder weil er sie persönlich kennt. Das hat mich so tief berührt, das habe ich nie wieder vergessen, was ich dort gehört habe. Das war so ein Punkt, wo bei mir etwas unter die Haut gegangen ist, wo mich etwas ganz tief berührt hat von Jesus her und wo ich gedacht habe, wenn das wahr ist, dann ist alles andere, was auch wichtig ist, nicht ganz so wichtig. Und wenn das wahr ist, dann will ich das immer genauer verstehen und dann will ich mein Leben danach ausrichten. Wir haben zuerst überlegt, wie kann das gehen? Was können unsere möglichen Antworten sein auf die Frage, warum machen wir das, was wir machen? Als zweites, an diesem Beispiel haben wir uns klargemacht, wie einer aus dem Kreis der Jünger um Jesus herum diese Frage beantwortet. Und ich würde Ihnen diese Frage gerne nochmal ans Herz legen. Vielleicht ging das jetzt ein bisschen schnell für Sie, dass Sie so schnell gar nicht für sich klarkriegen können und sagen können, was Sie im Blick auf Jesus bisher am meisten berührt hat. Dann nehmen Sie sich Zeit, heute Abend oder vielleicht auch in der kommenden Woche, dem nochmal in Gedanken näher nachzugehen. Als drittes und letztes ist jetzt für mich aber die Frage, nach dem, was wir uns klar gemacht haben, was bedeutet das denn konkret? Ich denke, nachdem wir uns hineingedacht haben in diese Fragestellung, würde es sich lohnen, dass wir zunächst mal für uns selber sowas wie eine Bilanz ziehen, nochmal neu überlegen, warum machen wir das, was wir machen? Machen wir das aus ähnlichen Gründen, wie Petrus das beschrieben hat, oder sind vielleicht ganz andere Gründe, die sich sozusagen eingeschlichen haben und unter der Hand wichtiger geworden sind als das, was aus der Sicht der Bibel jedenfalls das Wichtigste ist? Ich glaube, wir brauchen ab und zu eine Neuausrichtung, wo wir nochmal fragen, haben wir wirklich das Entscheidende noch im Blick? Und auch das möchte ich an einem Beispiel illustrieren. Vor 2 Jahren bei unserem Kongress, ich sehe gerade, Lutz, da sollst du wahrscheinlich nachher noch Reklame für machen, die Einladung zum nächsten Kongress, das liegt schon hier, da hat der Chor aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Verden ein Lied gesungen, was ich noch nie gehört hatte und wo ich das Gefühl hatte, hier es auf eine hervorragende Weise auf den Punkt gebracht, worum es beim Glauben an Jesus geht. Ich habe das für uns heute Morgen nochmal übersetzt. Das ist eigentlich ein englischer Text. Ich will jetzt nicht den englischen lesen und übersetzen, sondern ich zitiere jetzt gleich meine eigene Übersetzung. Da heißt es, wenn du die gleiche alte Straße kilometerlang gelaufen bist, wenn du die gleichen alten Stimmen mit ihren Lügen immer wieder gehört hast, wenn du versucht hast, die gleiche Leere in dir immer wieder zu füllen, es gibt ein besseres Leben. Es gibt ein besseres Leben. Und dann ist die Rede von Jesus. Wenn es weh tut, er kann Schmerzen wegnehmen. Wenn du dich verloren fühlst, er ist ein Wegbereiter. Wenn du Befreiung oder Rettung brauchst, er ist ein Retter, der Gefängnistüren öffnen kann. Wenn du dich wie in Ketten gefangen fühlst, er kann Ketten zerbrechen. Und dann kommt nochmal ein Zwischentext. Wir haben alle im Dunkel der Nacht nach Licht gesucht. Wir haben uns alle vom gleichen alten Kampf erschöpft gefühlt. Wir haben alle Dinge getan, von denen wir wussten, die sind einfach nicht richtig. Wenn es doch nur ein besseres Leben gäbe, und dann kommt nochmal dieser Satz, es gibt ein besseres Leben. Wenn es weh tut, er kann Schmerzen wegnehmen. Wenn du dich verloren fühlst, er ist ein Wegbereiter. Wenn du Befreiung oder Rettung brauchst, er ist ein Retter, der Gefängnisse sprengt. Wenn du dich wie in Ketten fühlst, er kann Ketten zerbrechen. Und als ich das gehört habe, habe ich sofort Gerd Voss, den Prediger aus Verden, der auch diesen Chor geleitet hat, angesprochen und habe gesagt, Gerd, wie heißt das Lied? Wo finde ich das im Internet? Weil ich das Gefühl hatte, in diesem Lied ist genau das drin, was mein Herz zum Schlagen bringt. Warum ich das tue, was ich tue. Das ist das eine. Ich glaube, es tut uns gut, ab und zu nochmal innezuhalten, in uns reinzugucken und zu überlegen, wie haben wir uns in den letzten Jahren entwickelt? Ist das, was uns einmal das Wichtigste war, immer noch das Wichtigste geblieben oder hat sich da etwas verschoben? Und dann, denke ich, lohnt es sich auch, diese Frage im Blick auf andere Menschen noch einmal zu durchdenken. Ich möchte Ihnen vorschlagen, machen Sie doch einmal folgende Übung, dass Sie einmal einen Sonntagnachmittag hierher kommen und das nicht mit Ihren eigenen Augen sehen, sondern mit den Augen eines Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin, eines Nachbarn oder einer Nachbarin oder vielleicht von jemand aus der Verwandtschaft. Und dass Sie überlegen, wie wirkt das, was wir machen, was uns so vertraut ist, wie wirkt das auf diese andere Person? Hätte diese andere Person bei dem, was wir machen und bei dem, wie wir es machen, eine Chance, genau das zu entdecken, was ich jetzt beschrieben habe, indem ich mir die Worte von diesem Lied, Chainbreaker heißt das oft, wenn Sie es im Internet nachgucken wollen, Chainbreaker, da kann man das auch in gesungener Form sich ansehen, dass Menschen das für sich entdecken. Wie gesagt, wenn das wirklich stimmt, was da gesagt ist, es gibt ein besseres Leben als das, was viele Menschen normalerweise leben. Und dieses bessere Leben, das hat mit Jesus zu tun. Dann denke ich, lohnt es sich, dass wir das nicht für uns immer noch mal uns neu klar machen, sondern dass wir auch im Blick auf andere Menschen überlegen, wie kann das gelingen, dass die das auch entdecken? Wie wirken unsere Räume auf sie? Wie wirkt die Art unserer Veranstaltungen auf sie? Wie wirkt die Art und Weise, wie wir über das Leben reden, wie wir über den Glauben reden, wie wirkt das auf Sie? Ich denke, es ist eine Frage, die sich lohnt, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, es gibt ein besseres Leben als das Standardleben und dieses bessere Leben, das gibt es bei Jesus. Amen.